Dienstag, der 10. Februar. Die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom. Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat gesagt, der Krieg sei so gut wie beendet. Und sofort hat der Ölmarkt reagiert. Die Preise sind gesunken auf deutlich unter 100 Dollar für das Fass. Da fragen wir doch mal nach bei Herbert Rabel, dem Sprecher des Tankstelleninteressenverbandes. Herr Rabel, da müssten die Benzinpreise ja jetzt auch sofort wieder runterknallen.
Ja, das müssten Sie. Da haben Sie schon recht. Das passiert nur nicht. Wir haben momentan in Deutschland immer noch zu ungefähr 2 Euro. Also das tanzt alles um die 2-Euro-Marke, ist ein bisschen unterschiedlich je Region. Aber wir haben ja also eine Talfahrt mit dem Ölpreis gehabt. Der kam von 88, dann ist er über 100, deutlich über 100 gesprungen. Jetzt ist er wieder runter. Aber das zeigt sich überhaupt nicht in den Benzinpreisen. Die Benzinpreise sind hochgeklettert, sind über die 2-Euro-Marke gesprungen. Dann kam dieser riesengroße Shitstorm aus allen Ecken, nicht zuletzt von den Medien, auch von der Wissenschaft, auch von den großen Verbänden, die gesagt haben, die Preise sind nicht gerechtfertigt. Und dann haben die Preise ein bisschen nachgegeben von 2,20, jetzt wieder auf um die 2 Euro. Und da stagniert es bis jetzt, obwohl andere Länder durchaus etwas tun.
Okay, ich verstehe es nicht, Herr Rabel. Wenn der Krieg ausbricht, dann gehen die Preise sofort durch die Decke, obwohl das eigentlich noch die alten Lieferungen sind, die eingekauft worden sind. Da haben Sie von Abzocke gesprochen bei unserem letzten Gespräch. Wenn dann die Preise runtergehen, die Ölpreise, dann spüren wir das aber nicht an den Tankstellen. Das müsste doch genauso schnell gehen. Das ist doch eine Sauerei.
Naja, das haben Sie gesagt, dass das eine Sauerei ist, und das unterstreiche ich gerne, weil das ist das Sauerei-Spiel-System-Tankstelle. Wenn irgendwas passiert und man hat einen Grund, die Preise hochzuziehen, dann zieht man die Preise hoch, und wenn sich irgendwie die Lage beruhigt, dann denkt man erstmal gar nicht dran, die Preise wieder runterzunehmen. Also versetzen Sie sich doch mal in die Köpfe eines Konzernchefs, der momentan das Gefühl hat, er kann am deutschen Markt 30 Cent über Preis momentan kassieren. Das tut er doch, wenn er nichts im Sinn hat mit der sozialen, liberalen Marktwirtschaft, die wir hier haben. Wenn er im großen Teich den Raubtierkapitalismus pflegt, dann wird er versuchen, das hier auch durchzusetzen. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und es wäre schön, wenn das einfach mehr Menschen verstehen würden. Wir sind in der Hand von Konzernen, denen es ums Geldverdienen geht und nicht um die Fürsorge von Menschen, die mobil sein müssen. Und da ist die Politik der letzte Hebel, der irgendwas tun kann.
Sie haben es vorhin schon angesprochen. Warum ist es in unseren Nachbarländern billiger zu tanken? Also beispielsweise in Polen, in Tschechien oder in Österreich. Also die haben im Prinzip das gleiche Problem.
Die haben theoretisch das allergleiche Problem, nur Deutschland ist der größte Markt. Und das ist eine Frage, die Sie aufwerfen, die ich letzten Endes mit logischen Erklärungen und Argumenten auch nicht auflösen kann. Ich werde das häufiger gefragt, warum in anderen Ländern weniger und in Deutschland so viel. Es gibt psychologisch nur eine Erklärung, aber das ist eine reine Spekulation, dass man es mit den Deutschen halt machen kann. Dass man da das meiste Geld verdienen kann und dass die Deutschen eher aushaltende Sicherheitsnationen sind, bereit sind, auch mal was zu schultern, an Lasten, an Sorgen. Dann schimpfen die Deutschen zwar, aber im Gegensatz zu den Franzosen schmeißen sie keine Molotow-Cocktails. Und dazu kommt, und das darf man nicht vergessen, wir haben momentan die wirtschaftsfreundlichste Ministerin, die wir jemals in diesem Amt hatten. Und wenn ich Mineralölkonzernchef bin und ich kenne möglicherweise sogar die Frau Reiche, dann weiß ich, dass ich da nichts zu befürchten habe. Und dann nütze ich diese Situation aus. Es sind ja alles Menschen, die wollen Geld verdienen, die haben bestimmte Aufgaben und das tun die. Und ich habe das mal Raubtierkapitalismus genannt. Ich nenne das auch so. Ich bleibe auch bei der Abzocke. Ich finde, es ist eine Unverschämtheit, was da mit den deutschen Autofahrern passiert. Und ich bin sehr froh, dass zum Beispiel Beispiel der ADAC und sehr viele renommierte Wissenschaftler momentan das bestätigen, was wir schon seit einer Woche sagen, dass es auf dem Rücken der Autofahrer, auf dem Rücken unserer Tankstellenpächter ausgeht, weil das ist ja das, weswegen ich überhaupt so deutlich spreche, weil unsere Leute kriegen ja den Stress ab. Wir sind ja diejenigen, die die Prügel kriegen. Wir halten den Kopf für die Marke hin. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass überhaupt die Gesellschaft mobil ist. Wir sorgen dafür, dass die Tankstellen besetzt sind, teilweise bis spät in die Nacht. Und am Ende des Tages kriegen wir den ganzen Frust der Autofahrer ab. Und die Leute, die im warmen Zimmer sitzen und mit algorithmischen Preisbildungen den Preis machen, die kriegen von dem Ärger gar nichts ab. Deshalb rede ich ja so deutlich.
Ja, kann ich verstehen. Sie sind auf der Zinne. Zumal, wenn man bedenkt, dass Sie ja nur 1 bis 2 Cent pro Liter bekommen. Wer allerdings deutlich mehr mitverdient und profitiert, ist ja der Staat. Denn die Abgaben, Steuern, Mehrwertsteuer, CO2 und so weiter und so fort machen, ich glaube, 60 Cent beim Liter Super aus.
Sogar mehr, wenn man die Mehrwertsteuer dazu zählt. Wobei man muss auch sagen, die Länder, die momentan den Preis gedeckelt haben, Kroatien, Ungarn, die haben ja einen Deckel drauf gemacht, das geht also politisch, die haben eine höhere Mehrwertsteuer als wir in Deutschland. Und sie haben aber trotzdem recht, der Staat verdient vor allen Dingen über die Mehrwertsteuer, verdient er an dem hohen Benzinpreis mit. Also für Finanzminister Klingbeil sind das momentan gute Nachrichten, dass der Preis so hoch ist, aber die Mineralölsteuer an sich hat sich ja nicht verändert. Ich höre immer wieder, ich kriege ja auch viele böse Briefe, dass der Staat sozusagen uns mit Steuern allein abkassiert. Das stimmt bei der Mineralölsteuer nur bedingt, aber bei der Mehrwertsteuer stimmt es natürlich. Man könnte die Mehrwertsteuer halbieren, kann er ja machen.
Sie haben in unserem letzten Gespräch dazu aufgerufen, dass das Kartellamt auch mal kritisch darauf schauen sollte. Jetzt hören wir aber vom Kartellamt, ja, da werden wir wahrscheinlich nicht viel tun können.
Naja, das Kartellamt, das Kartellamt tut mir bis zum gewissen Grad schon leid, weil das Kartellamt sieht ja die Probleme. Das Kartellamt sieht, dass da momentan man mit einer Übergewinnsteuer vielleicht auch was machen könnte. Aber das Kartellamt kann ja nichts tun ohne die Ministerin. Das Kartellamt ist eine recherchierende, analysierende, klug nachdenkende Behörde, die Empfehlungen gibt. Und diese Empfehlungen müssen ja von der Politik umgesetzt werden. Das Kartellamt hat ja keine Macht.
Also, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen länger damit leben müssen, mit diesen Preisen. Die Revolutionsgarden haben gesagt, wir werden die Straße von Hormuz weiter blockieren, solange dieser Krieg nicht zu Ende ist. Danke für Ihre Einschätzung und Ihre offenen Worte, Herr Rabbel. US-Präsident Trump hat in einem Interview gesagt, der Krieg im Iran sei so gut wie beendet, nur um anschließend in einer Pressekonferenz hinzuzufügen, wir haben noch nicht genug gewonnen. Fragen wir nach beim Sicherheitsexperten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Lange, was sind Ihre Informationen, was sagen Ihre Quellen, wo stehen wir wirklich in diesem Krieg?
Ja, die Amerikaner haben schnelle Erfolge erzielt. Aber gleichzeitig ist nicht geschafft, dass das iranische Regime zusammenbricht. Und jetzt ist die Frage, wie weiter? Es gibt jetzt einen neuen Ayatollah, das ist der Sohn des Ayatollahs davor. Es gibt zwar eine Enthauptung der politischen Führung, aber die Revolutionsgarden sind weiter militärisch handlungsfähig. Und die Straße von Hormuz ist blockiert, was Trump große Probleme macht. Ich hatte den Eindruck, er hat diese Aussage gemacht, um in die Finanzmärkte zu sprechen, um dafür ein bisschen Entspannung zu sorgen. Und es ist überhaupt gar nicht klar, wie das mit diesem Krieg weitergeht, wie lange die USA das machen wollen. Das ist schon erstaunlich, wenn der politische Plan tatsächlich war, na, wir bringen mal den Ayatollah um die Ecke, wir bombardieren die militärischen Einrichtungen im Iran und dann hoffen wir, dass das Regime zusammenbricht.
Ich finde es erstaunlich, dass die Finanzmärkte sofort reagieren. Ich meine, wir wissen, dass es immer gemixte Signale gibt. Ich habe ja gesagt, also erst sagt er, wir sind so gut wie durch, um anschließend zu sagen, wir haben noch lange nicht genug. Wie erklären Sie sich, dass ist das Prinzip Hoffnung so groß momentan?
Das ist, glaube ich, ein Zeichen der Unsicherheit. Dadurch entsteht eine Volatilität. Das geht an einem Tag runter, am nächsten Tag wieder rauf. Das ist schon oft so gewesen in Trumps Amtszeit. Denken Sie an die Zölle und andere Dinge. Einen Tag so, einen Tag so. Und die Finanzmärkte reagieren darauf mit Nervosität. Wer weiß, wie das weitergeht. Es gab jedoch noch eine andere interessante Information, nämlich, dass sehr wohl Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren. Da gibt es jetzt einige interessante, es gibt ja so Tracker, also Versicherungsunternehmen tracken das, aber auch andere per Satellit. Die schalten ihre Transponder aus und dann tauchen sie plötzlich auf der anderen Seite wieder auf. Es gibt auch ein ziemliches Durcheinander in der Straße von Hormuz, weil viele Schiffe über Technologie verfügen, um zum Beispiel ihr GPS-Signal zu spoofen. Also spoofen heißt dann, die tun so, als wären sie woanders. Man sucht dann das Schiff und das wird ganz anders angezeigt, als es wirklich ist. Und es fährt in Wahrheit gerade durch die Straße von Hormuz. Und das macht es also für die Versicherungsunternehmen sicherlich nicht leichter, aber für alle, die das beobachten, sehr kompliziert. Was passiert da gerade wirklich? Zumindest ist aber die Nachricht durchgedrungen, auch bis hin zu wichtigen Banken. Da fahren sehr wohl Schiffe voll beladen mit Öl durch diese Straße von Hormuz.
Das heißt, die Öltanker bzw. die Reedereien tricksen die Iraner aus.
Die tricksen die Iraner aus, die tricksen ehrlicherweise auch die eigenen Versicherungsunternehmen aus, die da, glaube ich, ein bisschen nervös werden. Und sie versuchen heimlich, still und leise das Öl dadurch zu transportieren. Aber das ist, glaube ich, auf den Märkten gesehen worden. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine gewisse Entspannung.
Interessant. Anderes Thema. Laut Medienberichten wurde auch ein Bundeswehrfeldlager in Jordanien getroffen. Unklar, ob von einer Rakete, Drohnen oder von Trümmerteilen einer Rakete oder Drohnen. Die Soldaten seien alle in Schutzräumen gewesen. Gibt es einen Punkt, wo die Bundeswehr sich nicht mehr einfach in Sicherheit bringen kann, sondern womöglich hineingezogen wird in diesen Krieg, weil sie zurückschlagen muss?
Also die Soldaten haben ja ein Mandat, um sich selbst zu schützen. Die Frage ist nur, wenn da eine ballistische Rakete oder eine Drohne aus dem Iran geflogen kommt, wie kann man sich da eigentlich schützen mit den Instrumenten, die die Bundeswehr hat? Es ist jetzt schon öfter so gewesen in den letzten Jahren und auch während dieses Krieges, dass aus dem Iran zum Beispiel solche Angriffe erfolgen. Ja, nicht nur auf die Bundeswehrbasis, sondern auf alle ausländischen Militäreinrichtungen in der gesamten Region. Und die Wahrheit ist, also außer sich da selbst zu schützen, gibt es kaum Handlungsmöglichkeiten. Die Soldaten waren ja alle in Sicherheit. Es gibt ja extra deswegen Schutzräume. Und das werden sie sicherlich auch in Zukunft tun. So wie die Menschen in Israel das ja auch dauernd machen müssen. Und die amerikanischen Truppen, die in der Region
Aber
stationiert sind, auch.
das ist interessant. Israel definiert sich Schützen ja anders, indem sie halt sozusagen präventiv gegen die Wurzel des Übels vorgehen wollen und den Raketenbeschuss von vornherein ausschalten wollen. Also nicht am Symptom, sondern an der Ursache ansetzen. Was bedeutet denn dann bei der Bundeswehr ein Mandat, sich zu schützen? Man kann nur eine Drohne abschießen oder kann man auch den Abschussort der Drohne angreifen, um die Gefahr für die Zukunft auch auszuschalten?
Also militärisch ist es klar, dass es sinnvoll ist, den Bogenschützen auszuschalten und nicht zu versuchen, jeden Pfeil abzuwehren. Im Falle der Bundeswehr schätze ich das, was die Bundesregierung gesagt hat, die reale politische Lage bei uns so ein, dass damit eigentlich nichts gemeint ist. Also, wir machen nichts. Das ist, glaube ich, die politische Haltung der Regierung. Die Bundeswehrsoldaten gehen in Deckung. Und sollten Sie sich mit irgendwas, was Sie da haben, selbst schützen können, dann betrifft das, glaube ich, Ihren unmittelbaren Bereich. Was bisher noch nicht geklärt ist, der Bundesaußenminister ist ja auf Zypern heute. Trägt die Bundeswehr vielleicht mit einem Schiff zum Schutz Zyperns bei? Und was bedeutet das dann genau? Aber auch dann ist meine Vermutung, das bedeutet die Abwehr von Drohnen und möglicherweise Raketen durch die Luftverteidigung, die so ein Schiff mitbringt.
Also zusammengefasst, die Bundeswehr kann nur auf Pfeile schießen und nicht auf den Bogenschützen.
Sie kann schon, ich glaube, es gibt den politischen Willen nicht dazu. Das ist ja genauso, als wenn die Bundesregierung sagt, ach, es wäre schön, wenn Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren könnten. Aber wir machen da mit der Marine auf keinen Fall irgendwas.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Haltung, die Deutschland hat dazu. Und das ist, glaube ich, in der Tendenz ein Problem.
Problem könnte in der Tendenz auch sein, dass Trump mit Putin telefoniert hat, nach eigenen Angaben. Der dürfte sich freuen, dass Trump die Öl- und Gassanktionen gegen Russland zwischenzeitlich aussetzen will, um die Energiemärkte zu stabilisieren. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass die Russen den Iranern Geheimdienstinformationen über US-Stützpunkte in den Golfstaaten liefern. Welche Rolle spielt Putin in diesem Krieg?
Das ist ein faszinierender und zugleich trauriger Vorgang. Wenn es nachrichtendienstliche Erkenntnisse gibt, man kann das ja nur so verstehen, dass die aus dem System der USA geleakt worden sind an die Presse, dass die Russen Zieldaten den Iranern geben, um US-Militärbasen anzugreifen, also um Amerikaner zu gefährden. Und dass gleichzeitig Trump nach so einem Telefonat sagt, Putin wollte helfen. Das ist mein Freund, der hilft mir. Also das ist irre, aber das ist die Realität, in der wir uns befinden mit Donald Trump. Was genau gesprochen worden ist, wissen wir ja nicht. Das Einzige, was bekannt geworden ist, ist die Erklärung des außenpolitischen Beraters Juri Uschakow, der so ein bisschen geschildert hat aus russischer Perspektive, was passiert ist. Da muss man auch vorsichtig bleiben. Da gibt es natürlich ein gestrichenes Interesse des Kreml, das auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen. Man fragt sich, warum ruft er da überhaupt gerade an? Also das Gespräch ist ja von Trump ausgegangen. Warum? Putin wird ihm sicher nicht helfen. Jeder Tag mit hohen Ölpreisen ist ein guter Tag für Putin. Der wird wahrscheinlich eher noch versuchen, die ganze Sache zu verlängern. Das ist zumindest sein finanzielles Interesse. Aber das Telefonat hat es gegeben. Ob das jetzt Trump wirklich beeinflusst oder ob er sehr stark auf die Innenpolitik guckt oder ob er noch unentschlossen ist, was er machen will, das weiß im Moment, glaube ich, keiner so wirklich.
Nico Lange, danke für die Einordnung.
Gerne.
Bei VW ist der Gewinn um fast die Hälfte eingebrochen. 50.000 Arbeitsplätze sollen in den nächsten 4 Jahren gestrichen werden. Warum ist das so? Was bedeutet das für Arbeitsplätze weit über VW hinaus? Und warum soll der Vorstand trotzdem Millionenboni bekommen? Das fragen wir Jasper Bitter, unseren Wirtschaftsredakteur. Jasper, der Reihe nach. Warum?
Ja, gehen wir vielleicht erstmal auf die 50.000 Stellen. Die Zahl ist nicht ganz neu. 35.000 Stellen, das wird wahrscheinlich jeder im Kopf haben. Das ist eben verhandelt mit der IG Metall. Außerdem kommen dann eben konzernweit noch die anderen Stellen dazu. Was das jetzt aber für den Menschen persönlich heißt. Also einmal natürlich viele Leute verlieren ihren Job, kriegen dann zwar eine Abfindung, aber es sieht gerade nicht sehr schön aus in der deutschen Wirtschaft. Da muss man eben gucken, wo man dann unterkommt. Außerdem heißt das für den ganzen Standort, also jetzt schauen wir uns mal für VW natürlich Wolfsburg an, der hängt ja viel mehr dran. Also einmal haben wir natürlich das große VW-Werk, aber dann gibt es die Zulieferer. Bosch streicht auch Stellen, Continental streicht Stellen.
Aber die Zulieferer sitzen ja in ganz Deutschland.
Genau, also es ist wirklich ganz Deutschland ist betroffen. Man sagt ja auch, VW hustet, dann merkt man, das wird mit der deutschen Wirtschaft ist gerade nicht optimal. Und das sieht man hier eben auch ganz klar.
Ja, und das bedeutet ja nicht nur für die Zulieferer, sondern auch der Bäcker um die Ecke, bei dem der Arbeiter auf dem Weg zur Arbeit seine Brötchen kauft.
Genau, also das ist wirklich ins Kleinste hinein, der Bäcker, dann man muss zur Wäscherei, wirklich der Dönerladen, alle leiden darunter. Natürlich die Kommunen auch selbst, weil da fällt natürlich auch Steuer weg. Und die haben eh kein Geld gefühlt, dementsprechend ist sowas keine gute Nachricht.
Ja. Jetzt fragen sich natürlich viele, wieso kann es dann sein, dass sich der Vorstand trotzdem über 13 Millionen Euro an Erfolgsprämien auszahlen will?
Ja gut, das ist natürlich einfach vertraglich festgelegt, was da an Bonis ausgezahlt wird. Da kann man jetzt erstmal gar nicht reingehen. Was natürlich die Fragen aufwirft, würde ich sagen, sind die 6 Milliarden, die da jetzt plötzlich aufgetaucht sind, damit der Boni eben doch noch gezahlt werden kann.
6 Milliarden, die man vorher gar nicht auf dem Zettel hatten, die plötzlich in der Kasse
gefunden wurden. Ja, das sind dann einfach offene Cashflows gewesen, die dann aufgetaucht sind.
In der Reinigung, nach der Reinigung in seinem Anzug noch einen 50er gefunden.
Ja, so ungefähr. Also bei VW konkret würde das heißen, also es wird eben in was investiert Und da merkt man dann, oh, wir brauchen doch ein bisschen weniger Geld zum Investieren und das befreit dann eben Cashflows.
Jetzt ist die Frage, warum ist diese Entwicklung so eingetreten? Ist das hausgemachtes Problem oder ist es einfach der Weltmarkt? Ist es Donald Trump mit seinen Zöllen? Ist es China, das eigene Autos, bessere Autos, billigere Autos produziert? Was ist der Grund?
Also den einen Schuldigen gibt es auf jeden Fall nicht in dieser Sache. Also man kann jetzt nicht sagen, VW hat das komplett, hat das komplett gegen die Wand gefahren, sondern es sind natürlich die äußeren Einflüsse. Gerade die Sondereffekte sind unfassbar hochgegangen, was eben an Zöllen gezahlt wird. VW ist genauso wie die anderen deutschen Autohersteller, die ziehen die Zölle eben nicht vom Verbraucher in den USA ein, sondern das geht dann eben auf Kosten des Gewinns. Außerdem natürlich der chinesische Markt. Da haben wir einen unfassbar harten Kampf mit den E-Autos von den chinesischen Herstellern. Gleichzeitig hat man in Europa diesen großen Transfer vom Verbrenner zum E-Auto hin. Mit dem E-Auto hat man aber auch Probleme, weil man damit einfach weniger Geld verdient als mit dem Verbrenner früher. Also es sind ganz, ganz viele Probleme, die da zusammenkommen.
Was ist die Perspektive?
Ja, man muss, ich würde sagen, hoffnungsvoll bleiben. Also zumindest in Europa haben die deutschen Hersteller ein super Standing. Also da kaufen Leute gerne die Autos und zahlen eben auch mehr. Man sieht es ja an den Absätzen. Die Absatzzahlen sind nicht dramatisch eingebrochen. Es ist der Gewinn. Also man muss jetzt Wege und Mittel finden, um wieder profitabler zu werden. Und es kann sein, dass das eben auf Kosten von Mitarbeitern sein muss, weil das ist eben immer ein sehr, sehr großer Punkt in der Bilanz. Zum Beispiel schaut man sich mal Toyota an. Die produzieren mehr Autos als VW, aber mit der Hälfte der Mitarbeiter.
Danke für die Hintergrundinfos, Jasper.
Kein Problem.
In Frankreich findet heute ein großer Atomenergiegipfel statt. Da geht es um die Zukunft dieser Technologie, vor allem auch mit neuen zukunftssicheren Mini-Reaktoren. Über 40 Nationen und Organisationen nehmen an diesem Gipfel teil. Deutschland nicht. Und eine Deutsche hat heute in erstaunlicher Klarheit Reue gezeigt, könnte man fast sagen.
Reue, man kann auch von Kehrtwende sprechen, man kann auch ehrlicherweise sagen, ein gewisser Offenbarungseid für eine ganze Politikergeneration in Deutschland. Ursula von der Leyen hat gesagt, es war ein strategischer Fehler, rauszugehen aus der Kernenergie in Deutschland. Und man muss sagen, in der Tat, sie hat recht, sie hat es spät erkannt, es gibt genug Experten, aber auch Politiker, die ja gesagt haben, es ist ein Fehler, aus der Kernenergie rauszugehen. Deutschland hat es gemacht, unter Rot-Grün begonnen, 99, 2000 fortgesetzt nachher.
2011 nach Fukushima
und der FDP, genau. Und am Ende hat die Ampel die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet, genau. 2023.
Interessanterweise Ursula von der Leyen 2011, als dieser Beschluss, der Grundsatz, der erste Beschluss gefallen ist nach Fukushima, war sie mit in der Regierung, damals Arbeits- und Sozialministerin, und hat auch mit dafür gestimmt für diesen Ausstieg.
Genau, aber einmal noch mal ganz klar. Der Ausstieg wurde beschlossen von Rot-Grün. Der Ausstieg aus der Kernenergie, ein rot-grünes Projekt. Das wird auch immer wieder in Deutschland so nebulös weggeschoben. Gerade Grüne sagen, das waren wir ja gar nicht, das war ja die Schwarz-Gelben. Nein, Rot-Grün hat den Grundstein für den Atomausstieg in diesem Land gelegt. Eine historische Fehlentscheidung, muss man sagen. Und es ist interessant, dass jetzt auch die deutsche EU-Kommissionspräsidentin zu dieser Einschätzung gelangt ist. Wir wissen, dass alle Industrieländer um Deutschland herum, in den Top 10, Deutschland liegt auf Platz 3, in den Top 10 alle anderen Industrieländer um uns herum weiter auf Kernkraft setzen und sie sogar ausbauen. Bedeutet, entweder liegen die neuen Länder alle falsch und Deutschland richtig. Ich würde eher sagen, Deutschland liegt falsch und die anderen neuen Länder, angefangen bei USA, China bis hin zu Japan, die ja diese Katastrophe hatten in Fukushima, setzen weiter auf Kernkraft. Das ist wahrscheinlich so, dass wir falsch liegen und nicht die anderen.
Ja, Belgien beispielsweise hat den Ausstieg wieder rückgängig gemacht. Jetzt geht es ja vor allem auch darum, Zukunftstechnologien in diesem Bereich zu entwickeln, diese sogenannten Mini-Kraftwerke. Selbst die großen Betreiber der alten Atomkraftwerke in Deutschland sind der Meinung, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber man könnte ja durchaus sagen, wir machen auch mit bei dieser zukunftsträchtigen Energie. Da gibt es auch wieder Streit. Katharina Reiche, Wirtschaftsministerin, durchaus offen dafür. Carsten Schneider, der Umweltminister von der SPD, nicht mit uns.
Ja, man muss ja sagen, das ist tragisch, aber bei der SPD gehört ja das Anti-Atomkraft-Gen zur DNA dazu. Von daher wundert mich da nichts. Ich glaube, Katharina Reiche machte einen richtigen Schritt. Markus Söder beispielsweise hat ja auch gesagt, er will die Kernfusion weiter vorantreiben. Noch mal ein bisschen was anderes. Genau, und dann gibt es diese kleinen Reaktoren, dritte und vierte Generation, sagt man ja, die ausgebaut werden. Und da möchte ja Ursula von der Leyen jetzt auch von der EU-Seite ungefähr 200 Millionen Euro Geld geben für Unternehmen, die in diesem Bereich forschen und kleine Reaktoren herstellen, die hoffentlich dann sehr, sehr günstig, sehr sicher, aber vor allem CO2-arm, sichere, grundlastfähige Energie herstellen.
Was ja dazu führen würde, dass wir das aus Deutschland über die EU mitfinanzieren würden, ohne aber selber davon profitieren zu können, außer vielleicht Firmen, die mitbauen.
Absolut richtig. Und ich meine, dass die ganze Energiewende, so wie Rot-Grün sie aufgesetzt hat, war ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir müssen jetzt dreckige Kohlekraftwerke laufen lassen, gerade im Winter, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, beziehungsweise wir beziehen unter anderem Atomstrom, diesen angeblich so gefährlichen Atomstrom aus Frankreich. Wenn man sich anschaut, wie die Schadstoffbilanz des deutschen Strommixes im Winter und des französischen, dann sehen wir, dass der französische zum Teil 8 bis 10 Mal sauberer ist als der deutsche. Das kann ja nur daran liegen, dass der Energiemix, den wir haben, falsch ist. Und zwar nicht erst seit gestern oder seit vorgestern, schon dann sehr, sehr lange. Und wir können auch nicht immer sagen, wir haben ja Sonne und Wind. Das haben wir, ist richtig. Bauen wir aus. Macht China übrigens genauso. Aber China baut gleichzeitig viele, viele neue Kernkraftwerke, weil der Energiehunger so groß ist. Und klar ist, man kann mit Sonne und Wind allein ein Industrieland nicht mit Strom versorgen.
Also Ursula von der Leyen hat einen strategischen Fehler erkannt. Warten wir darauf, dass noch mehr das tun.
Richtig.